Hallo und herzlich willkommen zum Podcast in Apple a Day. Dem Podcast für alle, die beim Thema Ernährung immer auf dem neuesten Stand bleiben wollen. Mein Name ist Susi Dirishammer, ich bin Diätologin und Gesundheitswissenschaftlerin und beschäftige mich mittlerweile seit über 15 Jahren professionell mit dem Thema Ernährung. Und vor allem, wie uns die richtige Ernährung zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden verhelfen kann. Die heutige Folge wird ein Streifzug durch unseren Verdauungstrakt. Ich werde mit dir gemeinsam den Weg der Nahrung gehen. Was passiert eigentlich alles, wenn wir etwas essen? Ich finde es immer sehr wichtig, darüber Bescheid zu wissen, was eigentlich der Magen-Darm-Trakt so alles leistet. Nur so versteht man nämlich gewisse Zusammenhänge, vielleicht ein bisschen leichter. Warum zwickt es mich da? Was passiert, wenn ich das und das esse? Und warum schaut das jetzt so aus? Also was genau geschieht eigentlich im Magen, im Dünn- und im Dickdarm? Wir werden das alles genau betrachten, aber zuvor noch eine Einschaltung von unserem Werbepartner. Diese Folge wird dir präsentiert von Ankerbrot, der Bäckerei, die heuer ihr bereits 130-jähriges Bestehen feiert. Die Nachfrage nach Fitness und Health Food bzw. Nahrungsmitteln, die mehr können als nur satt machen, steigt stetig. Die Bäckermeister und Bäckermeisterinnen von Ankerbrot haben deshalb ihr langjähriges Wissen rund um das Thema Brot mit innovativen Ideen, Zutaten und Nährstoffen kombiniert. Und herausgekommen ist das Anker Superbrot. Warum Superbrot? Es überzeugt nicht nur durch seinen guten Geschmack, sondern auch durch die hochwertigen Inhaltsstoffe wie natürliches Weizenkeimspermidin, einem hohen Ballaststoffgehalt sowie Zink. Allesamt verleihen dem Brot wahre Superkräfte. Erhältlich ist das Anker Superbrot in drei Sorten: Karotte Chia, Sonnenblume Joghurt sowie einem Eiweißbrot mit hohem Proteingehalt. Sie sind ab sofort im Lebensmittelhandel erhältlich, also am besten gleich mal probieren und sich von den Superkräften selbst überzeugen. Und jetzt zurück zu einem Apple a Day. Die heutige Folge wird ein Streifzug durch unseren Verdauungstrakt. Ich werde mit dir gemeinsam den Weg der Nahrung gehen. Ich finde es nämlich immer wieder spannend und dachte mir, dass so eine Folge zwischendurch für dich interessant ist, um auch deinen Körper etwas besser kennenzulernen. Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir essen ein Stück Torte, ja, dann beginnt die Reise im Mund und bei den Zähnen. Hier ein paar interessante Fakten. Im Mund befindet sich, das finde ich ganz spannend, der kräftigste Muskel unseres Körpers, der Kiefermuskel. Das ist der kräftigste Muskel. Und der beweglichste Muskel in unserem Körper befindet sich auch im Mund, nämlich die Zunge. Also wenn diese zwei Muskeln, die Kiefermuskel und der Zungenmuskel, zusammen etwas anrühren, dann können sie unfassbar gut zermalmen und sehr wendige Manöver ausführen. Und noch einen dritten sehr spannenden Fakt, der unseren Mund und die Zähne betrifft, ist der Zahnschmelz. Der Zahnschmelz ist das härteste Material, das unser Körper herstellen kann. Warum? Wir brauchen es. Wir brauchen diese Kraft und diesen Druck und dieses harte Material. Denn mit unserem Kiefer und mit dem Kiefermuskel können wir bis zu 80 Kilogramm Druck auf einen Backenzahn ausüben. Auf einen einzigen Backenzahn. Das heißt, das ist ungefähr so viel, wie circa ein erwachsener Mann wiegt. Wenn wir also etwas sehr Hartes essen zum Beispiel, dann trampelt da fast eine ganze Fußballmannschaft auf einem Bissen herum. So viel Druck herrscht in unserem Mund. Bei unserem Stück Torte ist es allerdings jetzt nicht notwendig. Das ist relativ weich und von der Konsistenz relativ weich und braucht nicht wahnsinnig viel Kautätigkeit. Das heißt, es reichen eigentlich ganz zarte, filigrane Balletttänzerinnen. Wir müssen nur ein bisschen malen und ein bisschen kauen. Während jetzt also das Tortenstück zwischen unseren Zähnen zerkleinert wird, kommt die Zunge ins Spiel. Sie ist wie so eine Art Coach und achtet darauf, dass jetzt jeder Tortenbissen zu den Zähnen gelangt und gut gekaut wird. Also sie regelt es quasi. Du nach links, du nach rechts, dann wieder nach rechts, nach links. Also sie coacht, sie koordiniert auch den Kauvorgang. Das heißt, das Essen wird im Mund mit Zähnen zerkleinert und vermahlen und, ganz wichtig, mit dem Speichel vermischt und so für die Verdauung vorbereitet. Der Speichel, auch ganz wichtig, der ist nicht nur wichtig für unsere Zahngesundheit übrigens, weil der Speichel schützt unseren Zahnschmelz, sondern er hat auch ganz viele Verdauungsenzyme bereits enthalten. Enzyme, Was bedeutet das? Enzyme, muss man sich so vorstellen, die spalten die Nahrung auf. Ich sage immer ganz gerne, das sind so kleine Scheren, wie so kleine Messer, die es wirklich ganz, ganz kleine Bestandteile zerlegt. Und da sind die Verdauungsenzyme einfach maßgeblich beteiligt. Das heißt, damit es gut vermischt wird, gut vermahlen wird und gut mit Speichel vermischt wird, ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass wir gründlich kauen. Warum? Und sind es sollte wirklich 30 Mal sein? Das hast du vielleicht schon mal gehört, den Tipp, 30 Mal etwas kauen. Naja, je gründlicher wir kauen und je besser wir vermahlen und vermischen und das Essen vorbereiten, desto besser wird es dann auch verdaut und desto leichter hat es unser Magen-Darm-Trakt. Ich sage an dieser Stelle immer ganz gerne meinen Kunden und meinen Klienten, dass man sich mal ein Stück Weißbrot oder Semmel hernehmen soll und dass man wirklich mehr wie 30 Mal kauen soll. Man spaltet das nämlich im Mund durch den Speichel bereits so gut auf, dass es leicht süßlich wird. Warum? Weil der kleinste Bestandteil von der Semmel und vom Weißbrot ist im Endeffekt Zucker. Und wenn ich so gründlich kaue, dass es schon süßlich wird, dann habe ich es einfach schon enzymatisch so gut aufgespalten, dass es schon perfekt vorbereitet ist für die Nahrung. Keine Angst, niemand, das traue ich mir sagen, oder ganz wenige kauen derart gründlich, dass das schon im Mund passiert. Aber es sollte nur zeigen, je genauer und je gründlicher wir im Mund die Vorverdauung sozusagen tätigen, desto leichter hat es auch unser Magen-Darm-Trakt. Und ich bin davon überzeugt, dass viele, die unter Magenstechen, Magenkrummeln, Bauchbeschwerden nach dem Essen klagen, auch einmal ein bisschen genauer darauf achten sollten, wie gründlich sie eigentlich kauen. Mein Tipp da, jetzt 30 Mal kauen wäre natürlich super, aber mein Tipp an dieser Stelle ist immer ganz gerne, dass man mal zwischendurch beim Essen, mal zwischendurch immer ganz gerne das Besteck weglegen sollte, weil man durch diesen Vorgang, durch diesen Prozess automatisch einfach langsamer isst, das Tempo etwas rausnimmt und somit ein bisschen bewusster isst. Also mehr den Fokus drauf legen, das Besteck immer wieder mal beiseite zu legen, dann fällt einem das ganz gut. Und auch für die Zahngesundheit, weil wir schon gesprochen haben, Speichel an sich ist sehr wichtig und gut für die Zahngesundheit. Auch das Kaugummi-Kauen nach dem Essen, zuckerfreie Kaugummi natürlich an dieser Stelle, kann einfach helfen, damit mehr Speichel produziert wird. Durch das Kauen an sich kommt Speichel, weil es dadurch auch die Zähne gut schützt. Ja, und danach, wenn jetzt alles vermischt ist, vorbereitet ist, zerkaut ist und gut mit Speichel durchmischt ist, dann kommt die Zunge wieder ins Spiel, weil die schiebt das Ganze jetzt zurück in den hinteren Rachenraum. Und dann von dem Rachen, das ist so der Zwischengang zur Speiseröhre, im Rachen wird eben dann der zerkleinerte Tortenbrei, also wir reden jetzt schon von einem Brei logischerweise, wenn du gründlich gekaut hast, mit einer kräftigen Welle, mit einem kräftigen Schubs in die Speiseröhre runtergedrückt. Das ist wirklich ein Druck und für den Weg braucht der Tortenbrei circa 5 bis 10 Sekunden. Und dann flutsch ist es schon in der Speiseröhre. Und die Speiseröhre muss man sich vorstellen wie ein Muskelschlauch. Also die befördert jetzt diesen Tortenbrei wellenartig nach unten. Immer schön nach unten. Richtung Magen. Wie so eine Laola-Welle. Der Brei kommt zur Speiseröhre. Der Muskel der Speiseröhre weitet sich aus. Und genau wenn der Speisebrei dann durch ist, verschließt sie sich auch hinten wieder. Und so kommt es wellenartig nach unten und rutscht so Richtung Magen, wird nach unten transportiert. Der Vorgang funktioniert ziemlich automatisch und wir können auch, und ist auch ziemlich kräftig, deshalb können wir auch rein theoretisch im Handstand schlucken, ohne Probleme. Das untere Ende der Speiseröhre wird jetzt durch so einen ringförmigen Muskel zugehalten. Das muss man sich vorstellen, wie so ein kräftiger Ring. Der Speisebrei, der Tortenbrei in unserem Fall, kommt jetzt daher, Muskel öffnet sich, der Ring öffnet sich und der Tortenbrei plumpst mehr oder weniger in den Magen hinein. Und die Speiseröhre, der ringförmige Muskel am Schluss, verschließt sich wieder unter normalen Umständen. Das ist ganz wichtig, weil wir im Magen ein sehr saures Milieu haben, dazu komme ich dann nachher gleich, nämlich den Magensaft und der soll nicht in die Speiseröhre zurück, weil dort herrscht ein ganz anderes Milieu, eine ganz andere Beschaffenheit. Und dass die Speiseröhre schön glatt und geschmeidig bleibt und der Innenraum auch nicht krank wird, ist es wichtig, dass dieser Muskel gut schließt. Ja, das Schlucken, noch 2 kurze Sätze zum Thema Schlucken. Das ist nämlich ein sehr komplexer Akt. Das finde ich ganz spannend, weil über das macht man sich meistens keine Gedanken. Aber eigentlich, aber mal nachgeschaut, wir schlucken am Tag so 600 bis 2000 Mal. unbewusst den Speichel. Wir reden, wir trinken, wir essen. Aber so circa 600 bis 2000 Mal pro Tag. Und das finde ich schon sehr beachtlich. Und bei dem Vorgang des Schluckens sind circa 20 Muskelpaare involviert. Also das ist wirklich sehr komplex, was uns sehr automatisch vorkommt, was wir nicht wirklich wahrnehmen, ist doch ein sehr komplexer Akt und ein guter Zusammenspiel aus so vielen Muskeln. Ja, jetzt ist der Tortenbrei im Magen gelandet. Der Magen, den muss man sich vorstellen, von der Form her schaut er aus wie so ein Dudelsack im Endeffekt. Der ist sehr bewegungsfreudig und schaukelt auch gern ein bisschen so hin und her, sage ich mal so wie eine Hollywood-Schaukel oder eine Schaukel, schwappt immer so hin und her. Also der ist richtig gut in Bewegung. Warum? Wenn man sich jetzt vorstellt, der Tortenbrei, der wird jetzt im Magen von einer Seite zur anderen befördert und wieder zurückgeklatscht und hin und her von einer Wand zur anderen und dann von unten nach oben und hin und her. Also es wird wirklich wie bei einer Waschmaschine im Endeffekt gut durchgemischt und dabei schaukelt er ein wenig. Und warum wird er so durchgemischt und warum arbeitet er so viel? Damit dann dieser Nahrungsbrei, der jetzt von oben runtergekommen ist, einfach gut mit dem Magensaft vermischt wird. Der Magensaft, den kennt ihr vielleicht leider durch das Erbrechen. Das ist eine richtig ätzende Flüssigkeit, ein sehr sauren pH-Wert mit vielen Enzymen. Da sind wir wiederum, so wie beim Speichel, die Enzyme. Das ist einfach wesentlich, um das Essen aufzuspalten und es so für die Verdauung, für die eigentliche Verdauung vorzubereiten. Also der Magen vermischt jetzt diesen Tortenbrei gut mit Magensaft, mit dieser ätzenden Flüssigkeit und zerkleinert somit die Nahrung noch ein Stück weiter und tötet auch Keime ab. Also der hat da wirklich eine sehr, sehr wichtige Funktion. Deshalb ist es wichtig, dass alles gut durchgemischt wird. Ja, mit der Hilfe von dem Magensaft wird eben der Tortenbrei gut durchgemischt und in alle Einzelteile eigentlich zerlegt. Bei der Torte ist es vermutlich schon nach circa 2 Stunden erledigt. Also mit so einem Stück Torte wird der Magen circa 2 Stunden beschäftigt sein. Und dabei macht er es ganz, ganz, ganz klein, also teilweise unter 0,2 Millimeter, also wirklich mit dem freien Auge definitiv nicht mehr sichtbar. Also zerkleinert es ganz, ganz, ganz klein, bis dass diese kleinen Krümel dann nicht mehr von einer Wand, von einer Magenwand, von einer Seite zur anderen hin und her schwappen, sondern so fein sind, dass sie an der Magenwand entlang nach unten rutschen und beim Magenausgang stehen bleiben. Das ist der sogenannte Magenpförtner, der Ausgang. Das ist der Übergang vom Magen zum Dünndarm. Und der bewacht ganz genau, welche Konsistenz das dann in den Dünndarm weiter darf. Also das muss wirklich, die Nahrung, die im Magen ist, muss so zerkleinert sein, dass es dann perfekt ist, perfekt vorbereitet ist, perfekt zerkleinert ist und enzymatisch aufgespalten ist, dass es dann in den Dünndarm übergehen kann. Der Magenpförtner, der bewacht das eben. Einfache Kohlenhydrate jetzt, wie Kuchen, Reis oder Nudeln, die gelangen relativ schnell in den Dünndarm. Es geht relativ schnell, ist relativ schnell aufgespalten. Je fettreicher jetzt zum Beispiel das Stück Torte ist, desto langsamer geht es. Das heißt, bei Fett und auch bei Eiweiß dauert die Verdauung einfach schon länger. Das heißt, jetzt im Vergleich zu dem Stück Torte braucht der Magen, braucht der Magen für ein Stück Steak viel, viel länger. Also das schwappt schon mal bis zu 6 Stunden alleine im Magen hin und her, bevor es dann in den Dünndarm kommt. Das heißt, Eiweiß und Fett sorgen einfach für eine längere Sättigung. Das heißt, wer immer sehr kohlenhydratreich ist, mit wenig Ballaststoffen und viel Zucker, hat wieder relativ schnell ein Hungergefühl, weil der Magen wieder leer ist. Aber wenn ich sehr eiweiß- und fettreich esse, dann sättigt das einfach länger und hält meistens auch länger an. Es ist rein einmal vom Prinzip her. Natürlich muss man sich immer die Menge anschauen und so weiter und so fort. Aber rein vom Prinzip her braucht Fett und Eiweiß einfach länger. Das macht dich länger satt. Prinzipiell ist der Magen relativ tolerant und macht eigentlich Platz für alle, die Platz wollen. Also er kann sich sehr gut ausdehnen, er ist sehr elastisch. Spannend finde ich, dass eben durch die Emotionen wie Angst oder Stress das Dehnen erschwert ist oder sich erschwert werden kann. Das kennst du vielleicht. Also wenn du sehr stark unter emotionalen Stress stehst oder sehr ängstlich bist, es dir einfach gerade nicht gut geht vielleicht, empfindest du, dass du relativ schnell satt bist und oder auch wenig Appetit hast. Das hängt damit zusammen, dass da die Emotionen einen sehr großen Einfluss darauf haben. Es ist ein sehr spannendes Gebiet und die Forschung ist da sehr stark dahinter. Aber da gibt es einfach einen so großen Einfluss, ja, von unserem Nervensystem, von unserem Gehirn, von den Emotionen. Gut, jetzt habe ich vorweg gesagt, der Magen, der schaukelt wild hin und her und schaut, dass alles gut durchgemischt wird, dass der Darm angeregt wird und er kommt einfach so gut in Bewegung. Deshalb, also weil der Magen eben so hin und her schwappt, wird auch der Darm aktiviert. Das heißt, er wird vorbereitet, er wird vorgewarnt. Du, da kommt jetzt gleich eine Nahrung. Sei gewappnet, sei bereit. Das heißt, er ist richtig in Alarmbereitschaft. Und wenn das der Magen so hin und her schaukelt, dann muss man sich so vorstellen, dann kommen immer so kleine, ich sage immer ganz gern, wie so Wellen, das kann man sich gut vorstellen, wie so Stoßwellen wird das an den Darm weitergeschickt und das hat, löst oft das Gefühl aus oder löst oft den Reiz aus, dass man nach einer ausreichenden Mahlzeit häufig mal aufs Klo muss. Das hängt einfach mit diesen Darmwellen, mit dieser Darmmotilität zusammen, ja, dass das einfach anregend wirkt, angeregt wird und in Bewegung kommt, in Schwung kommt. Gut, und dann geht jetzt unser Stück, unser Tortenbrei, also recht viel ist ja da jetzt schon immer da, also wirklich schon sehr gründlich vorzerlegt, kommt jetzt von den Magen in so Mini-Häppchen, muss man sich vorstellen, durch diesen Magenpförtner, durch diesen Magenausgang wird das portionsweise, also da öffnet sich immer dieser Muskel und wird dann immer portionshäppchenweise in den Dünndarm abgegeben. Also immer nur ein Spur. Also der reguliert das ganz gut, dass der Darm dann nicht gleich überlastet ist und dass er ein bisschen Zeit gewinnt. Und jetzt beginnt eigentlich die Verdauung, die richtige Verdauung. Das alles bis jetzt war eigentlich die Vorbereitung, die Vorzerlegung, sodass der Darm das richtig aufnehmen kann, richtig verdauen kann. Man muss sich vorstellen, dass dieses Tortenstück eigentlich auf der Reise durch den Dünndarm fast vollständig in den Darmwänden verschwindet. Also im Dünndarm, gerade im oberen Abschnitt, den Zwölffingerdarm, da das Duodenum, Zwölffingerdarm, weil es 12 Finger lang ist, so muss man sich das vorstellen, da kommen auch sehr viele Verdauungssäfte, Verdauungsenzyme, also die Leber produziert die Galle, die für die Fettverdauung wichtig ist. Von der Bauchspeicheldrüse, vom Pankreas kommen auch sehr viele Verdauungsenzyme, Verdauungssäfte. Also es kommt da sehr viel zusammen, sehr viel Flüssigkeit vor allem, das ist nachher im Dickdarm wieder relevant. Also sehr viel Verdauungssäfte wirken jetzt auf dieses vorzerlegte Tortenstück. Brei wird gut durchwischt und man muss sich das so vorstellen im Darm, was ich so schön finde. Also ich liebe ja den Darm, vor allem den Dünndarm. Finde ich so wahnsinnig spannend. Man muss sich das vorstellen, der hat eine sehr große Oberfläche und an den Darmwänden befinden sich ganz winzige Darmzotten. Die sehen schon aus unter dem Mikroskop, so kleine Härchen, wie so ein bisschen ein Bürstensaum, schauen eigentlich recht putzig aus. Und die machen so Hin- und Herbewegungen. So Slow-Mo-Bewegungen. Ich sage immer ganz gern für alle, die unter euch schon schnorcheln waren einmal im Meer oder eben auch Tauchgänge machen, wenn man sich so bei den Atollen das anschaut. Oder ich sage eher beim Nemo im Endeffekt, wo so diese Anemonen und so weiter, so wie das alles so lang, so entspannt hin und her schwingt, so stelle ich mir immer die Darmzotten vor. Und diese Darmzotten, die leisten wahnsinnig viel, die beinhalten eben auch wieder Enzyme und so weiter. Aber im Endeffekt wird der Tortenbrei, also dieser Nahrungsbrei, jetzt gut durchgeknetet und hin und her geschüpft und kräftig weiter befördert, also immer nach vorne. Also im Dünndarm gibt übrigens nur das Motto, nach vorne, nach vorne, nach vorne und nie zurück. Das heißt aber auch umgekehrt, und deshalb finde ich es so spannend, je ballaststoffreicher wir essen, das heißt, je mehr Vollkorn wir essen, je mehr Obst und Gemüse wir essen, die ja sehr ballaststoffreich sind, desto mehr hat unser Darm an dieser Stelle auch zu tun. Das sind alles Stoffe, die sich enzymatisch oder eben im Magen-Darm-Trakt nicht zu 100% aufspalten lassen. Die gelangen dann in den Darm. Und je mehr Ballaststoffe oder auch Füllstoffe, nennen wir es mal so, dass ihr euch das besser vorstellen könnt, in den Dünndarm gelangen, desto mehr muss der Darm arbeiten. Aber absolut im positiven Sinn. Also ich sage immer, das ist wie so eine Darmgymnastik, wie ein Gym, wie ein Workout für den Darm. Also deshalb ist es einfach wichtig, 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 dass wir viele Ballaststoffe essen und dass der richtig gut gefördert wird und richtig beansprucht wird, weil nur so ist er gut durchblutet und gewappnet fürs Alter. Also das ist einfach ganz, ganz wichtig. Nennen wir das Ganze mal Darmgymnastik. Ja, also im Dünndarm haben wir diese Darmzotten und da wird er wieder durchgemischt mit anderen Enzymen und weitertransportiert. Und da kommen eben sehr viel Flüssigkeit hinzu und das wird durchgemischt. Nach dem Magen und dann im Dünndarm vor allem ist eigentlich von diesem Tortenstück letztendlich nicht mehr sehr viel über. Es liegen nach der Verdauung eigentlich nur mehr ganz grobe Überreste vor. Ja, also liegen nur mehr so Überreste herum, wie unverdautes Maiskorn, sage ich jetzt einmal, oder versehentlich geschluckter Kaugummi oder eben unverdauliche Ballaststoffe, irgendwelche überlebenden Bakterien. Also im Endeffekt rein vom Tortenstück nicht mehr sehr viel, außer wir haben jetzt so ein Tortenstück gegessen mit viel Kirschen auf der Sahnehaube, wo wir sehr viele Fruchtfasern haben, die sich jetzt nicht so gut aufspalten lassen. All das bleibt dann letztendlich noch über im Dünndarm. Man muss sich vorstellen, das ist auch ein sehr interessantes Faktum, dass unser Dünndarm eigentlich wahnsinnig auf Sauberkeit legt. Unser Dünndarm sehr Sauberkeit liebt, so dass ich es rausbringe. Und nach der Verdauung ist in der Regel eigentlich der Dünndarm blitzeblank und man riecht kaum etwas. Das kann man sich immer nicht vorstellen, weil Darm ist immer irgendwie mit Stuhl und Kot assoziiert, aber im Dünndarm ist es eigentlich, wenn er fertig ist mit der Verdauung, wie mit einer sehr sauberen Küche zu vergleichen. Wenn die Arbeit getan ist, wird das durchgeputzt, gereinigt und es ist pipifein, super sauber. Und ungefähr eine Stunde, so kann man sich das merken, ja ungefähr eine Stunde, nachdem der Dünndarm mit seiner Verdauung fertig ist und etwas verdaut worden ist, fängt er eigentlich mit einem autonomen Reinigungsprogramm an. Das schaut so aus, dass ich habe gegessen, dann kommt das eben, das, sagen wir jetzt, das Tortenstück 2 Stunden im Magen hin und her geschwappt, dann kommt es in den Dünndarm. Der Dünndarm ist dann fertig und circa nachdem er eine Stunde jetzt, ja, mehr oder weniger fertig ist mit seiner Arbeit, öffnet sich der Magenpförtner nochmal, also das ist der Magenausgang. Der putzt nochmal den Rest, alles raus aus dem Magen, schiebt das in den Dünndarm und der Dünndarm erzeugt wieder kräftige Wellen und putzt das durch und fängt dann an zum Reinigen. Er schiebt alles nach vor. Und das können wir gut hören. Und zwar in Form von dem Magenknurren. Magenknurren, das kommt jetzt nämlich eigentlich nicht vom Magen, sondern vom Dünndarm. Und je mehr wir Luft geschluckt haben oder Luft im Spiel ist, je hastiger wir gegessen haben, desto lauter ist auch dieses Magenknurren. Also eigentlich kommt das vom Dünndarm und nicht vom Magen. Aber ja, und beim Magenknurren, das heißt nicht sofort wieder, oh, ich habe Hunger, ich muss etwas essen, sondern es bedeutet eigentlich, aha, mein Magen-Darm-Trakt fängt jetzt an, sich zu reinigen. Es ist eigentlich kein Hunger, sondern ein Putzvorgang. Man muss das aber jetzt nicht immer hören. Das heißt, wenn man sehr gründlich kaut und nicht viel Luft im Spiel ist, dann hört man es auch gar nicht. Aber wenn du das nächste Mal das wieder hörst, das Magenknurren und es macht sich der Bauch bemerkbar, mehr oder weniger, dann weißt du, aha, jetzt wieder gereinigt, ein Putzvorgang. Das ist gut, das ist sehr, sehr gut. Ein bisschen Pause, damit er sich wieder putzen kann und reinigen kann. Aber das Problem ist natürlich, sobald man wieder etwas isst, ist diese Putzaktion sofort abgebrochen. Also wer immer ein bisschen dahin snackt, immer ein bisschen etwas isst und nascht, der lässt eigentlich dem Magen-Darm-Trakt keine Zeit für Sauberkeit. Und ich denke, das ist bei vielen, das ist auch meine Erfahrung, bei vielen, die jetzt unter Bauchschmerzen, Bauchdrücken, Unwohlsein von der Bauchgegend her klagen, all diejenigen sollten einfach mal probieren, lange Essenspausen einzuhalten und mal wirklich dem Darm Zeit geben, dass er sich reinigen kann und erholen kann. Sonst passiert das nämlich nie. Und das macht natürlich irgendwas mit unserem Körper. Und ja, also oft ist einmal wirklich diese Pausen dazwischen, nicht dieses permanente Dahinessen, ganz ratsam. Wir sind jetzt also das Tortenstück, der Tortenbrei ist jetzt quasi den Darm, der ist ja eben, der Dünndarm ist sehr, sehr lange alles durchgewandert, ist gut durchgewischt, das ist relativ flüssig, jetzt muss man sich das vorstellen. Und jetzt geht's weiter in den Dickdarm, quasi in den letzten Abschnitt. Der Dickdarm ist jetzt vom Dünndarm abgetrennt durch eine Klappe, die sogenannte Bauhinklappe. Das ist ganz, ganz wichtig. Diese Klappe muss man sich vorstellen, wirklich wie so ein Gartentürl, das auf und zu geht. Aber das ist ganz wichtig, weil im Dünndarm herrscht ein ganz anderes Milieu, jetzt von Bakterien schon mal angefangen, wie im Dickdarm. Und das gehört strikt getrennt. Und das soll sich nur öffnen, wenn jetzt quasi so ein Verdauungsbrei daherkommt, der, wie gesagt, relativ flüssig ist, vom Dünndarm kommend in den Dickdarm. Ja, und der Dickdarm, der ist jetzt eigentlich nicht so wahnsinnig bewegungsfreudig wie der Dünndarm. Er ist eigentlich, würde man sagen, eher faul, er lässt sich etwas bitten. Er ist ja eher der gemütlichere Part von dem Ganzen, auch wenn er sehr kräftig ist. Ja, und beim Dickdarm ist es jetzt im Vergleich zum Dünndarm auch nicht so, dass es nur nach vorne geht, also nur in eine Richtung straight forward, sondern es geht auch mal wieder zurück. Hin und her, zurück und dann wieder, ja. Also er lässt sich da Zeit. Das ist aber auch gut so. Wie gesagt, es ist relativ flüssig zu dieser Zeit. Und er muss ja auch sehr viel kümmern. Ja, also der Dickdarm muss eigentlich viele Beteiligte berücksichtigen. Ich sage jetzt mal zum einen einmal das Gehirn muss er berücksichtigen, damit wir nicht ständig den Drang haben, aufs Klo zu gehen. Damit wir nicht ständig vom Gehirn die Message bekommen, okay, aufs Klo gehen, sonst würden wir nur am Klo sitzen. Das muss er mal regulieren, dass es nicht alles zu viel gleich Richtung After geht. Dann ist es so, dass im Dickdarm haben wir ganz, ganz viele und wichtige Darmbakterien und die brauchen natürlich auch viel Zeit und genug Zeit, um ihre Arbeit, die volle Arbeit leisten zu können, damit sie wirklich die Nahrung gut zerlegen können, umbauen können, also die arbeiten da auf Hochtouren. Und dann ist es so, dass wir, und das ist eine der wichtigsten Funktionen auch vom Dickdarm, dass er dem Körper wieder diese ganze Flüssigkeit, die in Form von also Verdauungssäften großteils eben oben gebraucht hat, im Dünndarm eben dazugekommen ist, dass er diese ganze geliehene Flüssigkeit wieder dem Körper zurückgibt, weil sonst würden wir einfach dehydrieren. Also es ist ganz wichtig, dass das wieder rückresorbiert wird, zurück aufgenommen wird. Das heißt, der Dickdarm dickt den Kot letztendlich auch ein. Das heißt, aus dem flüssigen Stuhl wird ein fester Kot. Das passiert im Dickdarm. Und das alles muss er koordinieren und regeln und sich darum kümmern. Ja, und für das lässt er sich einmal mehr Zeit, mal weniger Zeit. Von der Torte an sich, wenn wir es jetzt genauer anschauen, ist nicht mehr wahnsinnig viel über. Wie gesagt, eventuell unverdauliche Fruchtfasern von der Kirsche auf dem Sahnehäubchen. Aber der Rest im Endeffekt ist schon aufgenommen. Und jetzt geht es nur mehr beim Dickdarm darum, den Rest zurückzunehmen. Viele Bakterien, der Stuhl besteht ja auch aus einem großen, sehr großen Anteil an abgestorbenen Bakterien und so weiter. Ja. Und auch da ist es wieder ein interessanter Fakt, dass auch hier wieder die Psyche uns oft ein bisschen einen Hund reinhaut. Also zum Beispiel jetzt, wenn wir Angst haben, dann schlägt sich das sehr oft auch auf dem Dickdarm nieder. Der wird dann quasi wie aufgescheucht, wenn wir unter Angst stehen und resigniert und es bleibt nicht mehr so viel Zeit, um die Flüssigkeit zurückzunehmen. Das heißt, den Angstdurchfall, der entsteht eigentlich auch im Dickdarm. Also auch hier haben wir einen großen Einfluss von Emotionen. Und wir wissen auch sehr viel aus Studien, dass gerade so Reizdarmpatienten, das sind all jene Patienten, die einfach mit der Verdauung Probleme haben, wo es einmal zwickt, mal zwackt, die Verdauung nicht adäquat ist und man letztendlich medizinisch, wenn alles abgeklungen ist, auch nicht wirklich viel findet, dann bekommt man oft die Diagnose, die sehr ernst zu nehmen, die Diagnose von Reizdarm. Und das geht auch ganz viel jetzt in der Therapie und auch in den neuen Leitlinien in Richtung, ja, die Emotionen, die mentale Gesundheit zu stärken, zu Entspannungstechniken, aber auch eben die Bauchhypnose zum Beispiel, ein ganz spannendes Feld, was da sehr großen Anklang findet und einfach schon fix auch in den Therapieansätzen verankert ist. Also Emotionen, Psyche und die Verdauung, vor allem jetzt Magen, Darm, Dünndarm, Dickdarm, das gibt ganz, ganz viele übereinstimmende Faktoren. Wieder zurück zum Dickdarm, also der ist auf jeden Fall sehr bewegungsfaul und langsam. Aber 3 bis 4 Mal am Tag, da rappelt er sich schon auf und motiviert sich und bewegt quasi diesen eingedickten Nahrungsbrei immer weiter nach vorne Richtung After. Das macht er so 3 bis 4 Mal. Manche, die einen, man sagt immer ganz gerne, einen sehr super Stoffwechsel haben, was natürlich jetzt nicht stimmt, aber die einen sehr bewegungsfreudigen Dickdarm haben, nehmen wir es mal so, die können da schon mal 3 bis 4 Mal pro Tag aufs Klo gehen. Kleine Kinder haben das ja sehr häufig. Da funktioniert das noch sehr gut. Aber ansonsten ist es völlig normal, wenn das einmal am Tag so viel zusammengekommen ist, dass es in Richtung Entleerung geht. Je mehr Ballaststoffe wir natürlich essen, desto mehr Volumen bekommen wir zusammen, desto besser arbeitet auch wieder da der Dickdarm und desto besser funktioniert auch diese Regelmäßigkeit, dass genug Material einfach da ist, das dann ausgeschieden wird. Also von einer normalen Verdauung spricht man von 3 bis 4 Mal pro Tag bis jeden dritten Tag. All das ist völlig normal. All das, was darüber hinausgeht, also wenn man längere Zeit nicht auf die Toilette gehen kann, mehr wie 3 Tage nicht, dann spricht man schon von einer Verstopfung, einer leichten Verstopfung zumindest einmal. Und all das, was öfter wie 3 bis 4 Mal pro Tag ist und dann auch meistens flüssig ist, das ist dann Dünndarm. Aber alles in dieser Range ist im Endeffekt noch normal. Ja, und bis das Tortenstück letztendlich jetzt vom ersten Bissen im Mund, bis das hinten ausgeschieden wird, vergeht im Durchschnitt einmal ein Tag. Schnellere Därme schaffen das in circa 8 Stunden und eher langsamere in circa 3 bis 4 Tagen. Ja, das war jetzt einmal ein Streifzug quer durch unseren Magen-Darm-Trakt, vom Bissen bis nach unten. Ich hoffe, das waren vielleicht auch jetzt wieder ein paar Aha-Momente dabei. Vielleicht hast du einiges noch nicht gewusst. Ich finde es, wie gesagt, immer recht spannend, das einmal durchzulaufen und durchzudenken und durchzuüberlegen und auch, dass der Magen-Darm-Trakt einfach auch gewisse Zeiten braucht, bis er was verarbeitet hat, bis wo etwas gelandet ist und dass gewisse Dinge auch einfach vielleicht unrealistisch sein können. Also vielleicht kannst du dir die ein oder anderen Dinge wieder ganz gut selbst herbeileiten. Zu guten Schluss gibt es einfach auch 3 Tipps an dieser Stelle für eine gesunde Verdauung, für eine gesunde Ernährung. Erster Tipp von mir, auf jeden Fall ballaststoffreich zu essen, damit genug Darmgymnastik gewährleistet ist und genug Material ist, um regelmäßig auf die Toilette zu gehen, was natürlich auch für mehr Wohlbefinden sorgt und für einen guten, gesunden Darm sorgt. Dazu in weiterer Folge einfach auch wieder das Thema Trinken. Das könnt ihr nicht genug oft hören von mir, aber im Zusammenhang mit ballaststoffreicher Nahrung gehören einfach auch ausreichend zu trinken und zuckerfreien und kalorienarmen Getränken. Warum? Ballaststoffe brauchen auch viel Flüssigkeit und unser Darm braucht viel Flüssigkeit, damit er gut verdauen kann und der Stoffwechsel angeregt ist. Und auch regelmäßig sich zu bewegen. Also diese ganzen Wellen, wie ich jetzt dargestellt habe, es ist viel in Bewegung, viel in Schwung, viel mit Wellen. Und da kann einfach auch regelmäßige Bewegung positiv dazu beitragen, dass das alles noch schwunghaft und noch besser funktioniert. Also regelmäßig bewegen, am besten jeden Tag. Ein Minimum sind 10.000 Schritte. Das gebe ich immer mit, dass man zumindest aktiver wird, weil da muss man schon aktiv sein, damit man auf 10.000 Schritte kommt. Und natürlich alles, was extra, jeder Schritt, jede Stufe, die er, jedes Stockwerk, das er zu Fuß erreicht und natürlich dann noch Laufen, Walken, Wandern, Krafttraining, all das bringt es wirklich und macht auch einen guten Verdauungsablauf, erfüllt es einfach, unterstützt es einfach. Ja, ich hoffe, dass euch diese Folge wieder gefallen hat. Bitte gebt mir gerne Feedback oder auch Input und wenn ihr auch Wünsche habt zu neuen Podcast-Folgen, bitte immer gerne. Ansonsten möchte ich euch noch einen kleinen Buchtipp geben. Ich finde das Buch einfach grandios. Es ist so super geschrieben. Das Buch Darm mit Charme von der Julia Enders. Ich habe das verschlungen. Ich habe es mittlerweile schon 3-mal gelesen. Ich schaue auch immer wieder mal nach. Es ist für mich sehr wichtig, weil man gewisse Dinge einfach gut erklären kann. Es ist wissenschaftlich wahnsinnig gut aufgearbeitet, aber gleichzeitig so gut beschrieben, so einfach beschrieben, dass man sich das alles, diesen komplexen Ablauf, den auch ich jetzt nur ganz kurz zusammengefasst habe, dass man ihn einfach mal gut versteht. Also es ist ein sehr unterhaltsames und lustiges Buch, eigentlich ein sehr lustiges Fachbuch. Also das kann ich euch wirklich ans Herz legen und bestens empfehlen. Ich sage danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr nehmt wieder was mit und ich konnte euch wieder ein Stück weiter zu mehr Gesundheit verhelfen. An dieser Stelle wieder achte auf dich und schau auf dich. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis bald. Missing Link.